Die letzten beiden Länderspiele fürs Nationalteam der Frauen, sie waren zu absolvieren, sie sind vorbei. 6:0 gegen die Schweiz, aber auch 1:2 gegen Italien. Das kennen wir doch irgendwoher. Ja, so war es schon bei den ersten beiden Länderspielen unter Christian Wück. Ein Sieg, eine Niederlage. Wir wollen jetzt über beide sprechen mit Noah Platschko, Anna Dreher und Jana Lange hier im Rasenfunk.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Es fährt jeder zur EM und möchte Europameister werden. Aber es gibt nur ganz, ganz wenige Mannschaften, die wirklich davon überzeugt sind. Und meine Aufgabe oder unsere Aufgabe ist es jetzt in diesem Dreivierteljahr, die Mannschaft so hinzubekommen, dass sie selbst davon überzeugt ist, es schaffen zu können. Ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied, ob man nur drüber redet oder ob man selbst davon überzeugt ist.
Alles zum deutschen Nationalteam.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ein letztes Mal wollen wir sprechen über Länderspiele in diesem Rasenfunkjahr und es sind zwei Länderspiele der Frauen. Ich freue mich sehr, dass wieder die tolle Runde hier ist, die wir schon aus der letzten Sendung kennen. Hallo Noah Platschko.
Hallo Max, ich freue mich.
Hallo Anna Dreher.
Hallo, Mikro an, hallo.
Und hallo Jana Lange, schön, dass du da bist.
Ja, hi zusammen.
Ja, wir haben die Aufgabe, diese zwei Länderspiele zu besprechen und wie schon beim letzten Mal stehen wir da vor der Herausforderung, dass wir etwas bewerten, was eindeutig vorher schon als Test gekennzeichnet wurde. Also wir wussten ja, Christian Wück hat gesagt, die vier Länderspiele in diesem Jahr wolle er vor allem als Experimentierfeld nutzen und dann ab der nächsten Jahr in der Nations League, dann geht's eben in die konkrete Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Jana, wenn wir das jetzt mal so vorausschicken und ich habe es ja schon gesagt, wir haben ein 6:0 gegen die Schweiz gesehen, wir haben aber auch ein 1:2 zu Hause gegen Italien gesehen. Was sind denn dann deine ersten Gedanken zu diesen beiden Spielen und den Erkenntnissen, die man dazu haben könnte?
Oh ja, das ist eine breit gefächerte Frage. vielleicht fange ich einfach mal mit den frischesten Eindrücken von gestern an aus Bochum. Ich glaube, wir sehen immer noch sehr viel Prozess insgesamt. Also es ist, wie du sagst, sehr schwierig zu greifen, finde ich. Wobei grundsätzlich würde ich schon sagen, dass so eine taktische Handschrift, wie wollen wir spielen, das kann man schon erkennen. Das funktioniert halt leider nicht immer. Aber ich finde, so von der Art des Fußballs und so würde ich sagen, verstehe ich, wo Christian Wück hin möchte. Und das klappt halt, wie gesagt, mal gut, mal nicht so gut. Und das ist ja auch so ein bisschen der Charakterzug dieser Mannschaft. Das finde ich ganz spannend, dass das, obwohl das Personal sich verändert hat und der Trainerstab sich verändert hat, dass das so ein bisschen immer noch so passiert. Und man muss jetzt einfach mal schauen, nächstes Jahr, das wird spannend, so wie man auch von diesem Fundament, das man jetzt so angefangen hat zu bauen, mit sehr vielen unterschiedlichen neuen Spielerinnen und unterschiedlichen Gegner, gegen die man gespielt hat, wie man darauf sozusagen aufbaut. Das ist, finde ich, tatsächlich immer noch recht schwierig zu greifen. Aber so ein paar Aspekte würde ich schon sagen, interessante Spielerinnen, grundsätzliche Ausrichtung, da sind schon ein paar Aspekte, wo ich sage, das ist schon viel versprechend.
Anna, wie geht's denn dir damit, jetzt diese beiden Spiele einzuordnen, irgendwie in einen größeren Kontext?
Ähnlich wie Jana tatsächlich. Also ich finde dieses Auf und Ab, dass sich das fortsetzt, so diese Wankelmütigkeit dieses Teams ist ja nicht neu in diesem Jahr, aber unter den gegebenen neuen Voraussetzungen, die Christian Wück jetzt hat, finde ich noch erwartbarer. Also es wäre jetzt ja viel überraschender gewesen, wenn die jetzt eine 4:0-Siegsträhne durchballern, trotz der ganzen Veränderungen, die sich da jetzt in den vergangenen Monaten getan haben. Insofern, finde ich, kann man da auch mildernde Umstände walten lassen, jetzt weniger auf die Patzer bezogen, die es gestern in gegen Italien gab, aber so, dass es grundsätzlich einfach noch dauert, bis sich das alles einspielt. Ich finde, allein wenn man sich eben nochmal vergegenwärtigt, wer jetzt alles nicht mehr dabei ist, und wer alles neu reingeworfen wurde in dieses Team, dass es vier verschiedene Start, Aufstellung gab, dass in jedem Spiel 6 Wechsel vollzogen wurden. Also da war ja so viel Rotation, dass einem fast schon schwindelig wird. Und dafür wiederum war dann aber den Spielerinnen ziemlich wenig schwindelig, fand ich. Und das hatte ja auch schon schöne Nebeneffekte, wenn man das so bezeichnen will. Also allein, dass jetzt ein paar Debütantinnen so überzeugt haben in diesen ersten Auftritten. Oder dass eine Laura Freigang sich jetzt wieder zeigen konnte und aufgeblüht ist. Das sind, finde ich, schon mal so Effekte, die, glaube ich, auch in der Wirkung ins Team hinein nicht unterschätzt werden sollten. Und dass es jetzt so ein Auf und Ab wird und man jetzt erstmal abwarten muss, was kann der Wirkfußball, wenn es wirklich ernst wird, das wusste man ja vorher eigentlich auch schon.
Tja, Noah, und jetzt musst du versuchen, noch irgendwas abzugrasen, was die beiden anderen noch nicht gesagt haben. Was sind denn deine Gedanken?
Na, vielleicht so ein Oberbegriff über das Ganze. Also ich muss sagen, für mich fühlt es sich immer noch so ein bisschen wie eine große Castingshow an. Ne? Also es sind sehr viele Debütantinnen dabei, auch Namen, die du jetzt, wenn du jetzt nicht regelmäßig die Frauen-Bundesliga verfolgst, vielleicht auch zum ersten oder zum zweiten Mal gehört hast, eine Chikai, die ihr Debüt gefeiert hat, oder auch Lara Jehitler, die in der Bundesliga mittlerweile schon, sag ich mal, fast eine gestandene Spielerin ist, aber trotzdem natürlich noch sehr jung ist und frisch dabei. Und ich finde auch, dass sich so ein paar Dinge langsam herauskristallisieren. Ne? Das, was Jan am Anfang gesagt hat, also man kriegt ein Gefühl dafür, welche Spielerinnen für ihn sehr, sehr wichtig sein werden. Ich meine, klar, Ann-Kathrin Berger war jetzt nicht dabei, aber ich denke, sie ist in erster Linie schon als Stammtorhüterin gesetzt, ist jetzt mal meine Prognose. Du hast eine Julia Gwinn auf rechts, die definitiv auch als Stammspielerin gesetzt sein wird. Und für mich persönlich ist beispielsweise auch eine Elisa Senz, aber auch Linda Dahlmann, die wir ja bei unserer letzten Aufnahme schon gelobt haben, sind das Schlüsselspielerinnen, die auch, sage ich mal, ein vorwärtsgewandtes Fußballspiel prägen wollen. Und das ist ja auch schon, sage ich mal, ein bisschen ein elementarer Unterschied zu dem, was unter Horst Rubisch zu sehen war.
Ja, und natürlich Janina Minge. In allen 4 Spielen, wenn ich mich jetzt gerade nicht falsch erinnere, war sie entweder in der Innenverteidigung oder auf der 6 zu sehen, zusammen mit Clara Bühl, die auch, glaube ich, immer starten durfte, zumindest jetzt in diesen beiden Spielen definitiv. Also Jana, du hast vorhin ja schon gesagt, es gibt ja schon so ein paar erste Ideen, wohin der WIC-Fußball sich entwickeln könnte. Wenn wir mal bei den Spielerinnen bleiben, wer glaubst du, ist quasi eine Runde weiter im Casting-Prozess, hat sein Bild schon bekommen von Christian WIC und ist quasi eher Richtung Stammspielerin unterwegs?
Vielleicht verteilt er ja auch Rosen, wer weiß. Also wir haben Laura Freigang angesprochen. Die hatte ja tatsächlich über Jahre hinweg keinen richtig leichten Stand. Im Verein war sie immer Leistungsträgerin, hatte auch da natürlich Formschwankungen, aber durchaus das Gesicht von Eintracht Frankfurt. Und man hatte immer das Gefühl in der Nationalmannschaft, man findet nicht so richtig die Rolle für sie. Und ich glaube, So wie Christian WIC dieses 4-2-3-1 interpretiert, ist sie halt quasi auf dieser mittleren Position hinter der Stürmerin, glaube ich, sehr gut aufgehoben. Ich fand das klar, die erste Hälfte gestern, wo sie starten durfte, war problematisch, aber ich finde, also was mir in der Anfangsphase sehr ins Auge gesprungen ist, da war Laura Freigang super agil, super aktiv, hat sich ständig freigelaufen. Und auch immer Bälle gefordert. Also es hat nicht alles funktioniert, aber man hat ihr einfach angesehen, dass sie das Spiel prägen will. Und deswegen ich würde es so einschätzen, dass Christian WIC für sie tatsächlich endlich eine Verwendung gefunden hat. Yes. Und das genau. Und dass das auch was mit ihr macht. Also ich glaube, ihre Saison bei Eintracht Frankfurt ist auch sehr gut, aber ich glaube, dass es ihr schon auch sehr wichtig ist, im Nationalteam eine gute Rolle zu spielen und dann nicht nur sozusagen hinter den Kulissen und so als Klebstoff für die Mannschaft und jemanden, der halt auch echt gute Vibes reinbringt, aktiv zu sein, sondern auch wirklich auf dem Platz eine Rolle zu spielen. Und sie würde mir jetzt als erstes einfallen, als jemand, der immer so ein bisschen in der zweiten Reihe, ich will nicht sagen verhungert ist, aber halt nie so richtig durchbrechen konnte. Ich finde, also ihr Doppelpack nach der Einwechslung in der Schweiz war halt schon eine Ansage, weil die Dinger, die sie da gemacht hat, die waren ja halt auch nicht einfach, ne? Die macht ja auch nicht jeder. Und wie gesagt, das Italien-Spiel war natürlich deutlich schwieriger, weil die erste Hälfte insgesamt nicht so gut funktioniert hat vom Positionsspiel. Aber ich finde trotzdem, also sie ist mir da sehr aufgefallen, dass sie das schon als ihre Aufgabe sieht, da auch im Spielaufbau viel zu agieren, sich anzubieten, ja, die Räume sieht und ja, so ein bisschen das, was wir immer so hier auch besprochen haben, was wir ihr irgendwie zutrauen und auch wünschen, dass das, was passieren ist, was passieren kann und so ein bisschen Hoffnung macht für nächstes Jahr, das würde ich auf jeden Fall herausstellen.
Mir fiel gestern auch noch auf, ich weiß gerade leider nicht mehr genau, ob es Endemann oder Minge, aber jedenfalls war eine Spielerin aus der Sicht von Freigang nicht richtig positioniert und da hat sich auch nochmal so dieser Führungsspielerinnenanspruch, den sie ja sicherlich auch im Nationalteam hat, gut ausgerückt, weil dieser zumindest im Fernsehen sehr gut zu sehen war, dass sie da deutliche Worte in einer deutlich hohen Lautstärke über den Platz gebrüllt hat. Und das zeugt ja auch immer von dem Selbstverständnis, von dem Selbstbewusstsein. Wobei da ja allgemein bekannt ist, dass das Laura Freigang jetzt nicht fehlt. Aber es ist ja trotzdem nochmal was anderes, das dann so im Nationalteam auch zu zeigen.
Na, und sie durfte noch ganz kurz die Kapitänsbinde tragen, ne? Ganz am Ende dann. Also auch symbolisch.
Ja, und das ist ja auch interessant, dass wir mit Linda Dahlmann jemand hatten, die wir in der letzten Sendung sehr gelobt haben und jetzt mit Laura Freigang jemand, die quasi auch auf dieser Position spielt. Also mein Eindruck ist auch, dass generell diese Rolle der zentralen Offensivspielerin vielleicht bedeutsamer werden könnte, weil man eben nicht mehr nur über die Flügel spielt, weil man auch im Gegenpressing da besonders wichtig ist. Das ist jetzt sehr mit Vorsicht zu genießen, weil wir müssen mal in Anführungszeichen echte Spiele sehen mit Christian Wirk, mit einer festen Besetzung, die sich dann auch einspielen kann. Aber den Eindruck hatte ich schon auch, dass etwas, was wir ja durchaus öfter mal auch kritisch angesprochen haben, nämlich dieser Flügelfokus, dass der ein bisschen zurückgeht und auch deswegen dann eben solche Spielerinnenprofile überhaupt gefragter sind. Das war ein Gedanke, den hatte ich bei, also in der zweiten Hälfte gegen die Schweiz definitiv. Da war es ja ganz offensichtlich, was da einfach stark war im deutschen Spiel. Aber auch gegen Italien war mein Eindruck, dass die Italienerinnen immer dann größere Probleme hatten, wenn es Deutschland geschafft hat, mal nicht über den Flügel zu kommen, sondern irgendwas in den Halbräumen oder sogar im Zentrum an Ballbesitz hinzubekommen im Angriffsdrittel.
Es macht dich einfach deutlich unausrechenbarer. Ne? Also klar, wir haben es auch bei der Weltmeisterschaft erlebt oder auch bei anderen Turnieren. Brandbühl, ne, das sind natürlich auch mit ihrer Geschwindigkeit Waffen über außen und über Jahre lang hattest du halt dann auch das Muster, was insbesondere in England einfach fantastisch funktioniert hat mit der Flanke von außen auf Alex Popp. Das hast du jetzt so nicht mehr. Lea Schüller ist durchaus auch eine gute Kopfballspielerin. Ich glaube auch eine Giovanna Hoffmann wird da den einen oder anderen Treffer erzielen, aber trotzdem eben auch dann durchs Zentrum gehen zu können und da ballsichere Spielerinnen zu etablieren oder eben überhaupt diese Zehnerposition erstmal zu implementieren in das System, das halte ich für den richtigen Weg. Wahrscheinlich steht so Leitlinie Zehnerposition irgendwo bei Christian Wück auf einem Board. Ja, also das hat schon sehr gut gefallen.
Wie ging's euch denn mit diesem Schweizspiel? Das würde mich interessieren, weil ich muss sagen, ich bin gar nicht so positiv aus diesem Schweizspiel rausgegangen, wie es das Ergebnis eigentlich vermuten lassen würde mit diesem 6:0-Sieg, denn ich hatte dazu zwei Gedanken. Der erste Gedanke war, boah, ist hier spielerisch noch viel zu tun, weil die Schweiz stand im Tiefen 5-3-2, hat kaum hoch angelaufen, ist kaum hoch angelaufen. Das heißt, die Deutschen hatten sehr viel Ballbesitz im Aufbauspiel und waren eigentlich immer auch in Überzahl, weil sie haben im 4-2 aufgebaut und die anderen standen ja im 3-2 sehr tief. Und das hat so lange gedauert, bis sich mal Spielerinnen getraut haben, da reinzuspielen. Die haben immer außenrum gespielt, immer mit vielen kleinen Pässen. Und dann irgendwann kam endlich mal der Ball nach innen. Und da dachte ich mir, okay, also das kann natürlich auch an der Rotation liegen, aber insgesamt scheinen da ganz wenige Spielprinzipien gegen tiefstehende Gegnerinnen gerade in den Köpfen der Spielerinnen zu sein. Und der zweite Aspekt, der fand ich sehr auffällig war eben diese Anfälligkeit immer noch für Pässe hinter die hochstehende Abwehr. Das lässt sich natürlich nicht komplett verhindern, aber ein anderer Gegner als die Schweiz mit vielleicht ein bisschen höherem Tempo, also einmal läuft Lehmann zum Beispiel ja eigentlich alleine auf Sophia Winkler zu, sie schafft es nur eben ihren Vorsprung in einen Rückstand umzumünzen. Das waren für mich so zwei Themen. Ich weiß nicht, Anna, ob du da auch Beobachtungen zu hattest. wo man, glaube ich, ansetzen muss, wo es aber jetzt aber auch klar ist, wenn man das jetzt kritisiert, muss man halt sagen, Rotation, noch nicht viele Trainingseinheiten, Einheiten und so weiter und so fort.
Ja, damit hast du ja eigentlich schon alles gesagt, ne? Aber ich war am Anfang so ein bisschen geblendet, glaube ich, im Spiel gucken davon, dass halt diese Wechsel so gut aufgingen. Also dass nach der Pause Freigang wollte und Zickai reinkam und dass dann so diesen Spielfluss, also die Dynamik des deutschen Spiels total belebt hat und dann ja auch 5 dieser 6 Tore gefallen sind, wo, glaube ich, bei jedem Tor eine dieser 3 beteiligt waren. Mhm. Ich glaube, beim Kopfball von Schüller war es am Ende Endemann, die aber auch eingewechselt wurde. Also da hat sich einfach dieses gute Gespür gezeigt, was Wück bei den Wechseln hat. Also zumindest ging es da auf jeden Fall sehr, sehr sichtbar gut auf. Aber dann, klar, im zweiten Gedanken kam dann schon, okay, aber gegen welchen Gegner war das? Und da hast du jetzt ja schon beschrieben, also die Schweiz war ja auch noch meilenweit von dem entfernt, was sie zu einer erfolgreichen Heim-EM führen könnte. Also so tiefstehend, so ja, unsicher auch oder überfordert fand ich sie auch in vielen Momenten. Da ist sicherlich nicht dieses Attribut Gradmesser, was Christian Wück ja den Italienerinnen gegeben hat, dass es auf die Schweiz in dieser Form sicherlich nicht zutreffend gewesen. Also ich glaube auch, dass so diese wirklichen Schlüsse, wo steht das deutsche Team, wenn man halt dieses England-Spiel muss man irgendwie rausnehmen, weil das ist so ein Ausreißer gewesen, finde ich, wenn man jetzt die ganzen 4 Spiele in Betracht zieht, da ist vielleicht schon auch diese Anfangseuphorie und dieses Wembley-Stadion und vielleicht auch so eine Motivation, dass man dort das Finale 2022 verloren hat, das hat da, glaube ich, alles mit reingespielt und dieses Spiel zu einem sehr besonderen gemacht. Aber wenn man halt die anderen 3 anguckt, gegen Australien, gegen die Schweiz, gegen Italien, und es ging ja um nichts, hast du auch schon gesagt, ich glaube, dass halt der aktuelle Stand des deutschen Teams schon noch ja sehr viel Arbeit vorsieht, in allen Bereichen, glaube ich, aber also selbst im Tor, wenn man jetzt nicht an Katrin Berger da stehen hat. Also Stina Johannes konnte sich jetzt nicht zeigen, aber eigentlich sind es ja alle Mannschaftsteile, die jetzt, die noch Nachholbedarf haben.
Ich fand es gestern ganz interessant, ganz kurz, so aus Spielerinnensicht mal zu hören, dass das, glaube ich, tatsächlich auch für sie relativ anspruchsvoll ist, sich auf das neue System einzulassen. Also selbst eine Spielerin wie Sarah Dawson hat dann gesagt, dass es tatsächlich ja halt echt viel Arbeit ist und dass sie da auch erstmal reinkommen können. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Das dann immer auf den jeweiligen Gegner dann anzupassen. Und vielleicht war die Schweiz in der ersten Hälfte auch vielleicht etwas passiver als erwartet in dem Sinne, dass man dann vielleicht auch länger gebraucht hat, um sich darauf wieder einzustellen, wenn man eigentlich noch ein bisschen damit beschäftigt ist, selber so seinen Stiefel zu finden. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen zu dieser handballartigen Situation teilweise geführt hat, dass man da immer die ganze Zeit quasi um diesen Schweizer Block rum gepasst hat, weil man nicht so genau wusste, was macht man jetzt am besten. Aber das war noch ein Aspekt, der mir gerade eingefallen ist von der Nachbetrachtung gestern, dass die Spielerinnen halt selber das Gefühl haben, sie müssen da erstmal sich so reinfinden und reinfuchsen. Und dann, wie gesagt, je nach Gegner ist es natürlich wahrscheinlich auch unterschiedlich anspruchsvoll, das dann im Spiel dann auch immer so sofort perfekt anwenden zu können.
Ich meine, was Christian Wück ja zumindest nach der Pressekonferenz gesagt hat, ist, dass er das Gefühl hat, die Spielerinnen lernen sehr schnell. Also sie können sehr schnell das adaptieren, was er auch von denen will. Ich meine, das muss ja auch nicht unbedingt im Gegensatz zu dem stehen, was du jetzt sagst, dass es auch anspruchsvoll ist, ne? Aber wenn zumindest der Trainer das Gefühl hat, okay, die Spielerinnen können das, was ihm vorschwebt, gut umsetzen, dann ist es erstmal per se ein gutes Zeichen, wobei wir natürlich dann auch nicht wissen, was sagt der Inter mit den Spielerinnen und was sagt er dann auf einer Pressekonferenz der Presse. Ich würde gerne noch, was jetzt die beiden ersten Halbzeiten gegen die Schweiz und Italien angeht, anmerken, dass du ja schon Probleme gesehen hast, die du eben auch aus der Rubisch-Zeit kennst. Also ich glaube, gefühlt in der kompletten Nations League haben sie die erste Halbzeit oder die ersten 20 Minuten mehr oder weniger verschlafen. So, da war nochmal ein anderer Druck da, klar, aber auch da hattest du diese Probleme, sich ins letzte Drittel zu kombinieren. Und deswegen war es auch irgendwo exemplarisch, dass sowohl das 1:1 gegen Italien als auch, also das war nach einer Flanke, aber dann auch das 1:0 gegen die Schweiz nach einer Ecke entstand. Ne? Also sie brauchten in beiden Fällen erstmal so den Weg, den klassischen Weg von früher über eine Flanke, über außen, um zum Torerfolg zu kommen. Und dann, und das ist vielleicht auch mit die wichtigste Erkenntnis, also du kannst in der Pause reagieren, du hast da nochmal eine Ansprache und du kommst dann eben anders nochmal aus der Kabine. Ne? Sicherlich gegen die Schweiz war es dann auch so, okay, man lag 1:0 in Führung und dann muss der Gegner auch ein bisschen mehr machen und dann ergeben sich auch Räume, aber Anna hat es schon angesprochen, also die Jokerin, die haben sofort super funktioniert und auch gegen Italien, also vor allem die erste Viertelstunde gestern, da hast du gemerkt, okay, es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es 1:1 fällt und klar, mit der Auswechslung von Clara Bühl war da vielleicht noch ein kleiner Bruch dann drin im Spiel, aber sonst hätte Deutschland da, wenn die individuellen Fehler nicht passiert wären, locker 2:1, 3:1 führen können und dementsprechend zufrieden hat sich Christian Wück ja auch gezeigt, wenngleich er mit dem Ergebnis natürlich nicht zufrieden sein konnte.
Was man ja auch nicht vergessen darf, jetzt abgesehen von diesen individuellen Fehlern, die zu den Gegentoren geführt haben, aber wie viele hundertprozentig oder viele hundertprozentig nicht, aber viele Chancen und davon auch echt einige hundertprozentige wurden nicht genutzt. Also dieses Spiel steht jetzt natürlich auch sehr unter diesem Eindruck des 1:2. Aber wenn wir mal gucken, was sich offensiv rausgespielt wurde, dann war das gegen Italien jetzt ja gar nicht so schlecht. Es wurde halt wieder nicht genutzt. So, das ist auch ein altes Problem.
Aber das ist es eben, dass es ein altes Problem ist. Also genau in diesem Feed hier gab es schon mal die Chancenverwertungsdiskussion bei den Männern. Da hat mir Martin Raffert noch beigebracht, dass es eine absolut unsinnige Diskussion ist. Ich finde, man kann aber zumindest ansprechen, dass es sich eben durchzieht bei den Frauen jetzt auch. Dass du eben einfach siehst, eine Clara Bühl, eine Lea Schüller, die machen nicht immer ihre erste große Chance rein, sie brauchen oft mehrere und auch sowas wie Standards zum Beispiel. Es stimmt zwar, dass Tore nach Standards gefallen sind, es gab aber auch Eckbälle, die fürchterlich schlecht waren, das muss man einfach so sagen, die auf den zweiten Pfosten offensichtlich kommen sollten und die halb hoch am ersten Pfosten gelandet sind und eigentlich viel besser noch hätten verteidigt werden können von den Gegnerinnen. Und ich finde, das muss man nicht überdramatisieren und da muss man den Kontext und so weiter sehen, auf den wir ja auch oft genug hinweisen in unseren Sendungen. Aber da zieht sich für mich schon etwas durch. Und ich hatte den Gedanken, und ich weiß, dass er ungerecht ist, und ihr dürft mir jetzt sagen, wie ungerecht er ist. Mein Gedanke war, meine Güte, ist wenig spielerisches Fundament aus der Voss-Tecklenburg-Zeit vorhanden. Denn dass Horst Rubisch da nichts weiterentwickelt hat, das war klar von ihm auch so angekündigt. Ich würde es als eine pragmatische Zeit bezeichnen von Horst Rubisch. Aber grundsätzlich finde ich, ist da einfach sehr, sehr wenig, was nicht abhängig ist von einzelnen Spielerinnen. Klar, konntest du mit Alex Popp einen anderen Fußball spielen. Aber diesen Gedanken hatte ich in beiden Spielen, den hatte ich ehrlicherweise auch schon bei den ersten beiden Spielen unter Christian Wück, über die wir gesprochen haben. Jana, wie ungerecht bin ich da gegenüber Martina Voss-Tecklenburg? Was verkläre ich vielleicht im Negativen?
Nö, ich finde, das hat durchaus seine Berechtigung. Also, aber ja, es ist vielleicht auch eine etwas hohe Anspruchshaltung zu denken, dass wir in der Situation, wo wir jetzt uns gerade befinden, mit dem Vorlauf, den wir hatten, den Kontext, den du gerade gegeben hast, dass sich das jetzt auf einmal so auflöst. Einfach nur, weil wir ein neues Trainerteam sehen, neuer Input. Schwierig, aber ich geb dir da recht. Das ist teilweise schon ernüchternd grundsätzlich. Ich bin mir aber relativ sicher, so von dem, was ich wahrnehme, dass sich das ändern wird. Also dass das auch der Anspruch grundsätzlich ist, dass anderer aktiver, modernerer Fußball schon die Anspruchshaltung ist. Weil das, fand ich, war relativ deutlich eigentlich schon von Christian Wück von Anfang an zu hören. Und was ich zu dem spielerischen Element vielleicht noch sagen wollen würde, ist, mich hat positiv gestimmt, wie technisch stark auch die jungen Spielerinnen mir erschienen. Also das, ich habe mir auch das U23-Spiel gegen Spanien angeschaut im Livestream. Auch da würde ich sagen, also das ist ein Niveau grundsätzlich, auf dem man spielerisch aufbauen kann. Also das denke ich schon, dass das Potenzial vorhanden ist. Und ich denke mal, das wird in den nächsten Schritten durchaus wichtig. Ich weiß nicht, ob die Zeit dafür ausreicht. Das gebe ich auch zu. Also da sehe ich tatsächlich auch schwierig mit Blick auf die EM, weil wir haben jetzt diese 6 Nations League-Spiele auf dem Weg dorthin. Das findet halt wieder unter Wettbewerbsbedingungen statt. Ich glaube, man möchte schon auch die Nations League-Gruppe gewinnen. So, dann ist halt immer wieder die Frage, wie sehr kann ich mich unter diesen Gegebenheiten wirklich entwickeln? Weil das ist ja das, was nötig ist, damit sich diese Automatismen und spielerischen Elemente auch tatsächlich dann irgendwann mal auf dem Platz widerspiegeln. Das sehe ich tatsächlich auch so ein bisschen die Gefahr, dass das gut gemeint ist, aber vielleicht die Zeit bis zur Europameisterschaft einfach auch echt kurz ist, weil das Fundament, wie du gesagt hast, einfach relativ bröckelig ist.
Und da würde ich noch ergänzen, also du sagst es, Jana, jetzt kommt wieder ein Wettbewerb. Du hattest unter Horst Rubisch quasi nur Druck. Und gerade in dem Kontext, Max, was du gesagt hast, die Zeit von Martina Voss-Tecklenburg, also klar, da fällt natürlich auch die Corona-Zeit rein, aber nach der Weltmeisterschaft 2019 hattest du ja theoretisch 3 Jahre Zeit, dich auf ein Turnier vorzubereiten. Klar, waren nicht die leichtesten Bedingungen, fair, aber gerade in dieser Zeit, wo du eigentlich nicht diese Form von Druck hast, hättest du das ja möglicherweise vorantreiben können. So. Und ja, die Europameisterschaft war sehr erfolgreich. Jetzt muss man aber vielleicht im Nachhinein auch sagen, insbesondere auch, wenn man mit einbezieht, wie die Weltmeisterschaft 2023 ablief. Vielleicht war das eben auch so ein Turnier, wo sich die Mannschaft in den Flow gespielt hat. Und es war das absolute Pop-Turnier, muss man trotzdem nach wie vor sagen. Ne? Und sie waren gut, sie haben ein gutes Turnier gespielt, aber trotzdem war da ja eine gewisse Eindimensionalität zu erkennen. Und umso bitterer ist es halt, sich jetzt wieder in der Phase zu befinden, wo gefühlt jedes Jahr Turnier auf Turnier kommt und es, keine richtige Pause gibt. Und ich finde es irgendwie jetzt auch wirklich sehr spannend, die Parallele zu dem zu ziehen, was Julian Nagelsmann vor einem Jahr vor sich hatte, weil da die Männer in einem katastrophalen Zustand waren im Oktober oder November, haben sie in Wien, glaube ich, auf die Mütze bekommen. Und dann hat er ja einen radikalen Schnitt gemacht. Und da ist Christian Wück ja eigentlich weiter, weil er jetzt schon quasi 4 Testspiele hatte, wo er dieses Casting veranstaltet und wo er irgendwann auch nochmal reduzieren muss und sich auf den Kern festlegen muss. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie früh fängt er dann eben in dieser Nations League an, auf die konkreten Spielerinnen zu setzen. Und da sind wir wiederum, und das ist mein letzter Punkt, wieder bei Martina Voss-Tecklenburg, weil wenn man sich auch im Nachhinein die Dokumentation Born for This angeguckt hat, dann war ja ein zentraler Kritikpunkt der Spielerin auch, dass sie lange Zeit nicht wussten, woran sie sind, bis kurz vor dem Turnier. Und aus dem Eindruck würde ich sagen, okay, Christian Wück sollte vermutlich nicht zu spät anfangen, eine gewisse Rollenverteilung auch innerhalb des Teams zu festigen oder zu manifestieren, weil sonst könnte das für ihn auch noch kompliziert werden.
Also wenn ich jetzt schon so einen heiligen Schein im Bild habe.
Lichtgestalt has entered the chat.
Ja. Guck mal, ob ich das hier.
Verstehen jetzt nur die Zusehenden bei YouTube. Anna wird gerade von hinten angeleuchtet. Lass es doch, es ist doch wirklich sehr schön. Also sprich aus dem Licht zu uns.
Den Eindruck habe ich eben auch, dass das nicht nur so ist, dass Christian Wück jetzt diese Testphase nutzen konnte, um sich schon mal vorzusortieren oder sich so ein Bild zu machen, wer welches Potenzial noch haben könnte und wer vielleicht noch reinrutschen könnte in den Kader. Und dass er jetzt aber, glaube ich, im neuen Jahr auf einen anderen Modus schalten wird. Also ich finde, er gilt ja als sehr guter Kommunikator. Ich finde, ihm liegt aber auch immer so eine gewisse Strenge bei. Und ich glaube, dass er sehr konsequent sein wird, weil er eben diesen Anspruch hat, wir fahren zur EM, um die zu gewinnen. Dass ab dieser Phase im Februar, wo die Nations League beginnt, dass dieses Casting sehr hart wird, dass er da eben nicht diesen Fehler machen so schätze ich ihn zumindest ein, nicht diesen Fehler machen wird, sich lange Zeit zu lassen, sondern dass er halt weiß, er braucht vor allem durch diesen Umbruch jetzt möglichst schnell ein Gerüst. Er hat es ja selber gesagt, diesen Kern des Teams. Und deshalb glaube ich, dass der Prozess eigentlich ziemlich schnell jetzt vonstatten gehen wird. Also schnell im Sinne von, weiß ich nicht, erstes Quartal, zumindest inoffiziell. Wann er dann irgendwie auch darüber spricht, dass er jemanden schon gefunden hat oder die und die Person fest in den Kader kommen wird, keine Ahnung. Aber ich glaube, über die Winterpause wird da noch sehr, sehr viel passieren und dann wird auch nicht mehr so viel Zeit verstreichen, glaube ich, bis er sich festlegt.
Und vielleicht, jetzt müsste mich jemand korrigieren, der da besser informiert ist. Also bei der letzten Ausgabe der Nations League hattest du ja wirklich diese unfassbar stressige Kopplung mit den Olympischen Spielen im Sommer. Und korrigiert mich gerne, aber egal wie Deutschland jetzt in der Nations League abschneidet, das hat ja, glaube ich, keine Auswirkungen auf 2028, weil dazwischen auch noch mal eine Nations League ist. Jana schüttelt mit dem Kopf.
So wie ich das verstanden habe, solltest du jetzt halt nicht absteigen, sagen wir mal so. Also du solltest ja, schon versuchen, ja, ne, die Klasse zu halten, weil sonst wird es mit der WM-Quali kniffliger, genau, sage ich mal. Also das muss sozusagen der Anspruch sein. Und ich glaube, der Anspruch ist auch zu gewinnen und dieses Finalturnier mitzubestreiten, damit man sich halt da auf höchstem Niveau immer weiter messen kann. Aber also was du meintest, also der Druck ist schon ein anderer, aber du solltest halt auf keinen Fall absteigen.
Total, genau. Ich meinte nur, also du hast nicht den Druck, irgendwie Dritter zu werden in diesem Finalturnier, was ja, oder Zweiter eigentlich, aber na, ihr wisst ja, was ich meine.
Ja, genau. Also Österreich, die Niederlande und Schottland sind übrigens dann die Gegner in der Nations League. Es geht da Ende Februar weiter. Und jetzt haben wir ja, glaube ich, schon ganz gut skizziert, was wahrscheinlich passieren wird. Ich fand diesen Aspekt der Strenge jetzt nochmal sehr interessant, denn das war auch etwas, was ich ganz, ganz weiche Beobachtung, aber was ich allein von dem, was man an Rufen von Christian Wick hören könnte, die Spielerinnen, wie er sie kommandiert hat, da hatte ich auch den Eindruck, also da ist Zug dahinter, vielleicht ist es sogar manchmal ein bisschen drüber, hat ja auch gelb gesehen, unter anderem für Reklamieren von Schiedsrichterin Stephanie Frappard, auch wenn man da durchaus die eine oder andere Entscheidung kritisieren könnte, aber es war einfach eine interessante Beobachtung. Wenn wir jetzt
seine
aber
zweite gelbe, ne?
Ja,
in vier, genau, Spielen schon zwei gelbe Karten gesehen.
Er kommt halt aus dem Männerfußball. Das ist jetzt habe ich den Namen gerade vergessen, des französischen Nationaltrainers, der
Frauen oder Männer?
Nee, Frauen, der sich aber aufgeführt hat, dass er am liebsten gleich wieder zu den Männern würde und der auch gefragt hat, ob er nicht während des Afrika-Cups ein Männerteam trainieren kann. Hervé Renard?
Ist es, genau.
Ja, meine Güte. Der hat sich ja aufgeführt, dass er dir auch gedacht, ja Junge, das kannst du im Männerfußball machen, aber das brauchen wir jetzt hier wirklich nicht. Hier drüben, wo es noch ein bisschen besser ist. Ja, vielleicht kann sich da Christian Wück auch noch an die eigene Nase packen, aber das ist jetzt wirklich kein wichtiges Thema. Wichtiger finde ich dann die Frage, welche Problemstellen seht ihr denn dann im Kader, wenn wir eben über ein kommendes Gerüst sprechen? Anna, wenn du magst, darfst du mal vorlegen, bei welchem Mannschaftsteil hast du denn aktuell die größten Bauchschmerzen, wenn du dir überlegst, wie könnte man da jetzt dann ab Februar sich dann auf die EM hin vorbereiten?
Ich würde jetzt einfach mal mit der Abwehr beginnen. Ich glaube, wenn wir jetzt das Tor rauslassen, weil ja Ann-Kathrin Berger eine jetzt auch nicht fehlerfreie, aber eine verlässliche, erfahrene Torhüterin ist. Und ich glaube, im Zweifel, wenn das Trainerteam merkt, von den Jüngeren, Mamutovic, Wickler oder nehmen wir mal Johannes jetzt auch mal mit rein, ist noch keine bis zur EM auf dem Niveau, dass sie dieses Turnier bestreiten kann. Und wenn Berger jetzt nicht bis dahin spontan entscheidet, zurücktreten zu wollen, dann hat man da ja jemanden, auf den man zählen kann. So, deswegen würde ich das mal rausnehmen. Aber die Abwehr ist schon irgendwie ein Problem. Also man hat es jetzt gestern, gut, jetzt hat Sarah Linder auf der Innenverteidigung auch nicht den Einsatzrekord zu verzeichnen, aber der Fehler darf dir natürlich auch so nicht passieren. Da hat man einfach eine gewisse Unsicherheit gesehen, die kann natürlich noch verschwinden, aber allein dadurch, dass es jetzt nicht den Pool an Spielerinnen gibt und dass da halt einfach viel ausprobiert werden muss und eine Katrin Hendrich, eine Sarah Dorsun, die sind im Leben noch jung, aber im Sport halt nicht mehr die Jüngsten und da sich ewig drauf zu verlassen, lass die sich verletzen, dann hast du eine riesen Baustelle Und dann reicht auch allein die Sicherheit von der Julia Gwin nicht, um da durchzuziehen. Und klar, Feli Rauch, wenn die fit und in Form ist, ist sie auch eine Spielerin, auf die man sich da, auf die man da setzen kann. Aber die Abwehr ist für mich, wenn man alle vier Mannschaftsteile nimmt, so die größte Problemstelle.
Ich bin da auch bei der Abwehrzentrale. Also man hat ja gesehen, und das ist ja auch recht interessant, also in vielen Mannschaftsteilen durften sich dann auch junge Spielerinnen beweisen. In der Abwehr gab es das einfach nicht. Weil, warum? Da ist niemand. So. Und das ist ja ein altbekanntes Problem, dass man so sagt, da ist das Nadelöhr im Nachwuchs, in Verteidigung. Das heißt, wir haben jetzt in den Spielen meistens mindestens eine Spielerin, einmal sogar zwei Spielerinnen gehabt, die out of position da sich probieren durften. Ich verstehe den Ansatz. Kann mich gut erinnern, dass ich das in den letzten Jahren eigentlich ständig so gesehen habe, wer da nicht schon alles ausprobiert wurde. In der Innenverteidigung, Lena Lattwein, Lena Oberdorf hat da gespielt. Jetzt haben wir halt so zwei Kandidatinnen, die umfunktioniert werden sollen offensichtlich, die dann jeweils gepaart werden mit einer erfahrenen und gelernten Innenverteidigerin, mit Janina Minge und Sarai Linder, die ja jetzt beide da ja ausprobiert hat. Ich denke mal, den besseren Eindruck hinterlassen hat Janina Minge, die hat natürlich, soweit ich weiß, auch mehr Erfahrung auf der Position, spielt im Verein auch gelegentlich da. Da würde ich sagen, da hat sie die Nase vorn. Aber wie du sagst, Anna, wenn sich von den Erfahrenen jemand verletzt, noch zusätzlich zu Bibiane Schulze-Solano, die wollen wir natürlich nicht vergessen. Wobei, ich weiß nicht genau, wie die im Zeitplan liegt, ob das was werden kann bis zur EM oder nicht. Dann wird dieses Nadelöhr noch eine größere Baustelle, weil wie gesagt aus der jüngeren Garde hat Christian Wück zumindest jetzt niemanden dazugeholt, um eine Innenverteidigerin, die es schon gibt, sozusagen heranzuführen, sondern er wählt den Weg, den schon viele vor ihm gewählt haben und funktioniert andere Spielerinnen um, probiert das aus und da bin ich auch gespannt, wo das drauf hinausläuft am Ende.
Und apropos Zeitplan, du hast sie gerade schon mal ganz kurz erwähnt. Ich meine, eine Spielerin, die diesem Team natürlich nach wie vor fehlt, ist Lena Oberdorf. Und ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, dann sollte es aber mit der Europameisterschaft reichen. Kommt natürlich immer drauf an, auf den Kopf klopfen, wie Jana gerade gemacht hat für alle Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer. Weil wenn die zurückkommt, also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich macht Elisa Senz so einen guten Eindruck, dass ich sie da belassen würde und neben ihr quasi Lena Oberdorf als Abräumerin auf der Doppel-Sechs hinstellen würde. Und dann hättest du ja die Möglichkeit, eben Janina Minge dauerhafter als Innenverteidigerin auch zu etablieren. Und klar, Stand jetzt würde ich sagen...
Vergiss uns die Sjoke nicht.
Das stimmt natürlich. An die musste ich gerade auch denken, weil hat die nicht in Australien sogar Innenverteidigung gespielt, weil Marina Hegering dann ausgefallen ist? Das ist ja auch wahrscheinlich auch zu Recht kein Thema mehr, dass Jürgen Niske Innenverteidigung spielt, weil sie offensiv oder in offensiveren Positionen deutlich besser aufgehoben ist. Aber ja, ich sehe sie wahrscheinlich auch dann mehr als vielleicht als Achter, aber inwieweit es diese Position dann auch in dem System gibt, ist dann nochmal eine andere Frage. Nein, aber so die Kombination Minge-Hendrich ist jetzt für mich wahrscheinlich so mit einer der wahrscheinlichsten für das Turnier auch. Aber gut, das ist jetzt noch sehr viel Spekulation.
Ja, aber es ist insofern halt auch eine interessante Frage, weil man, glaube ich, an der Entscheidung, wer dann letztlich in der Innenverteidigung spielen wird, ablesen wird können, ob Christian Wück eher seinen Prinzipien treu bleiben will oder pragmatisch auf das reagiert, was ihm angeboten wird. Denn in der idealen Welt hätte er gerne eine bevorzugte Linksfüßerin und eine Rechtsfüßerin in der Abwehr. Gerade da drängt sich jetzt aber niemand auf und die beste Kombination an Spielerinnen wäre wahrscheinlich zwei Rechtsfüßerinnen. Sind wir mal gespannt, wie er sich da entscheidet. Ich finde es insofern interessant, weil dieser spielstärkere Fuß ist ja vor allem aus dem Aufbau gedacht her wichtig. Das würde für mich jetzt dafür sprechen, dass man aktuell dann nicht so viel damit plant, mit der Torhüterin aufzubauen, also vielleicht gegen ganz hoch anlaufende Gegnerinnen mal breit zu stehen, aber ansonsten eben viel aus der Abwehr herauszumachen. Und das ist für mich tatsächlich eines der wichtigsten Themen und eines, wo man nämlich auch schon Unterschiede gesehen hat. Also es gab ganz fantastische Pässe aus der Aufbaukette in den Zehnerraum, in den Achterraum, flach, mit viel Risiko gespielt. Es gab aber auch ganz haarsträubende Fehlpässe, genau aus dieser Position heraus. Unter anderem so fällt ja einer der Gegentreffer gegen Italien. Ich vermute, dass auch da wahrscheinlich ein höheres Risiko gewollt ist, aber du dann eben die Kombination an Spielerinnen finden musst, die das dann eben auch mit einer geringeren Fehlerquote hinbekommen oder zumindest die ganz, ganz schwierigen Fehlpässe vermeiden. Also wenn der Ball im Angriffsdrittel nicht ankommt, dann ist das weniger schlimm, als wenn er bei der ersten Spielerin, die dich anläuft, hängen bleibt und die einfach in deinem Rücken vorbeiziehen kann. Also da bin ich sehr gespannt drauf und da kann ich Christian Wück auch noch nicht so ganz einschätzen, weil er, finde ich, auch aus nachvollziehbaren Gründen da nicht mit ganz offenen Karten spielt, sondern er kann ja jetzt auch nicht in der Öffentlichkeit dann schon Spielerinnen kritisieren oder muss das nicht tun, findet er immer alles erstmal toll und spannend und sieht immer überall eine Aufgabe und wir sitzen halt davor, müssen dann diese Testspiele als Anlass nehmen, darüber zu diskutieren, aber ich glaube, die Art und Weise, wie die Innenverteidigung besetzt wird und wie sie dann spielen wird, das wird wahrscheinlich eine Antwort darauf geben, welchen Fußball Christian Wück generell spielen lassen möchte, weil alles vorne ist eigentlich relativ easy. Also klar, er will Gegenpressing, er will höheres Anlaufen, er will offenbar auch mehr übers Zentrum spielen. Ja, gut, das ist jetzt alles, also steht wahrscheinlich auch alles in den Leitlinien, habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber da wären wir wahrscheinlich auch ohne die drauf gekommen.
Er hat sie gestern in der PK nochmal erwähnt. Ich glaube, Leitlinie Effizienz hat er extra noch mal so gesagt, ja.
Konsequenz im Abschluss.
Oh, ja. So, das ist was ganz anderes.
Also da würde mich ja eine ehrliche Meinung der Spielerin wirklich, wirklich interessieren. Weil, also diese Leitlinien, alles schön und gut, aber im professionellen Leistungssport steht da nichts Überraschendes drin. Also, und da, glaube ich, hilft es dir doch auch nicht, wenn dir jemand sagt, unsere Leitlinie ist übrigens, wir gehen und mit unseren Chancen effizient um. Ach so.
Ja, aber wenn selbst das nicht funktioniert, dann muss man es ja offenbar doch nochmal eindoktrinieren, oder?
Ja, aber da hilft doch eine Leitlinie nicht. Also da brauche ich doch Trainingsformen, Trainingsübungen und ich will nicht sagen, dass es die nicht gibt, aber das ist doch das, wie man es im Leistungssport löst, dass du es über Training, über Repetition immer wieder dir dieses Muster einfach so immer wieder erneuerst. Es geht ja nicht darum, was Neues zu lernen, sondern oft geht es ja im Training auch darum, etwas bereits Erlerntes aufzufrischen und frisch zu halten. So macht man das doch. Also das ist doch, sonst könnte ich ja jetzt ein Referat halten und neuer Bundestrainer werden. Das wäre ja Quatsch. Ich wäre ein ganz fürchterlicher Bundestrainer. Außenkommunikation vielleicht ganz lustig, aber da würde ich mir wahrscheinlich auch mit allen verscherzen, mit meinen schlechten Witzen.
Darf ich dein Pressesprecher sein?
Immerhin wäre meine Tonqualität bei den digitalen Zoom-Konferenzen besser. Aber das habt ihr ja im Intro schon gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist nochmal so ein ganz anderes Thema.
Ich würde dir das Thema Graugänse ans Herz legen.
Oder du zündest so eine Kerze an.
Die Referenz verstehe ich gerade nicht.
Juti in Australien hat eine Kerze angezündet.
Ja, ich habe es ehrlich gesagt durch diese Doku nie durchgeschafft, weil ich die Machart Ich kann sowas nicht mehr gucken. Es tut mir auch leid an alle Dokumacherinnen, aber wenn ihr das alles immer so dramatisch aufbauscht, dann ist das nichts mehr für mich. Das ist, da lese ich die Zusammenfassung. Aber jetzt
nur sagen wollte, also natürlich implementiert man sowas nicht, indem man sagt, lest mal bitte die Leitlinien des DFB, aber man neigt ja schon dazu, mir ging es ja nicht anders, zu schmunzeln, wenn man diese Leitlinien sich anguckt und denkt, ja, also so ganz revolutionär ist das jetzt nicht, was da festgehalten ist. Aber wir haben ja jetzt schon besprochen, dass es genügend Dinge gibt aktuell bei den DFB-Frauen, von denen man ausgehen sollte, dass sie klappen, aber halt noch nicht klappen. Und das ist ja auch so das, was der Fokus von Horst Rubesch war und weshalb er eben nicht diesen mutigen, gierigen Offensivfußball hat spielen lassen, weil er ja eine völlig verunsicherte Mannschaft übernommen hat und dann auch erstmal diese Grundlagen und Grundtugenden wieder festigen musste. Und jetzt hat man das Gefühl, okay, jetzt ist so diese Welle der Euphorie, geil, wir spielen wieder mutigen Fußball und nicht so auf Sicherheit bedacht. Das haben ja die Spielerinnen auch jetzt, ich habe mir die Zitate jetzt nicht alle gemerkt, aber ich glaube, es war sowas wie, es erfrischend uns, belebt uns und wir trauen uns wieder mehr zu und so. Und das ist ja genau den Effekt, den man haben will. Aber man hat halt jetzt ja wieder gemerkt, wie wir jetzt auch schon besprochen haben, dass halt diese ganzen alten Sachen, diese alten Probleme und Schwierigkeiten, dass die halt immer noch nicht weg sind. Und ich glaube, deshalb ist es schon so eine Balance aus den Dingen, die in den Leitlinien drinstehen und dem Fußball, den man dann hoffentlich bei der EM und in der Nations League nächstes Jahr sehen wird.
Aber vielleicht dann umso wichtiger, dass der frische Wind mit drin bleibt. Sprich, Spielerinnen reinkommen, die so ein bisschen unbelasteter von der Vorgeschichte sind und so ein bisschen unbeschriebenere Blätter. Ich finde, das hat man in dem Schweizspiel zumindest gesehen, dass da sehr viel Mut und Schwung dann auch sowas, ja, solche Wechsel mit reinbringen und die, wie gesagt, dann auch von dieser Vorgeschichte ein bisschen weniger belastet oder unter dem Eindruck stehen oder das schon alles erlebt haben.
Und in dem Kontext finde ich es aber dann trotzdem auch spannend, welche Rolle dann am Ende nochmal Nicole Anjomi, Sarah Debritz, Lina Magul spielen können, die ja aus einer Zeit kommen, die das ja alles, sag ich mal, vereint und ja, oder ob die jetzt so weit außen vor sind, dass da nur der komplette frische neue Wind regiert.
Ich glaube halt, er kann, oder das Trainerteam kann, in der Abwehr aus genannten Gründen ja schon mal nicht auf diesen erfahrenen Block verzichten. Und dann hat man eher so eine Zwischenstufe aus den Spielerinnen, die, also Bühl, Gwinn, Schüller, Oberdorf, wenn sie wieder fit sind, die aus dieser ganzen Vorgeschichte kommen, aber die so zentral sind und noch in einem Alter, dass die auf gar keinen Fall wegfallen können sozusagen. Auch von ihrer Qualität natürlich, das ist ja eh klar. Und dann sind es halt, glaube ich, am Ende, wenn du frische Kräfte reinmischen willst, dann sind es halt am Ende Spielerinnen wie die von dir genannten, die dann vielleicht keine Chance mehr bekommen, obwohl sie unter anderen Umständen vielleicht schon die Qualität hätten, da in dieses Team zu rutschen. Aber wenn sich jetzt die Neuen weiter so beweisen, wie sie es bisher getan haben, dann ist es ja im Sinne von dem, was Jana auch gesagt hat, genau das Richtige, dass du halt sagst, okay, auf 4, 5 verzichten wir jetzt und haben dafür ein belebenderes Element im Spiel noch mit den jungen Kräften. Und die haben ja überzeugt, also.
Total, und ich glaube auch, wenn es dann in Richtung Turnier geht, also ich weiß jetzt nicht, ob, ich habe sie jetzt genannt, ich nenne sie nochmal, Sarah Debritz beispielsweise, von sich aus sagen würde, ja, ich bin froh, wenn ich bei dem Turnier dabei bin, wenn ich da mal vielleicht 10 Minuten im zweiten Gruppenspiel spielen darf und dann ist alles fein. Nee, die hat dann halt auch den Anspruch, Startelf zu spielen und dann geht es dann wieder um so weichere Faktoren wie, wie ist denn das Teamgefüge, fühlen sich alle wohl? Ja, das noch vielleicht dazu ergänzend.
Naja, es deutet sich halt an, dass es vor allem um die Kaderpositionen 13 bis 18 spannend werden wird. Denn ich würde vermuten, dass das Grundgerüst sich gar nicht so sehr unterscheidet von dem, wie wir es in der Vergangenheit hatten. Denn es wurde ja bisher nach Leistung aufgestellt und das waren dann schon immer die erfahrensten Spielerinnen, die bei den Vereinen spielen, die auch international spielen und so weiter und so fort. Und dann hast du aber eben die weiteren Kaderpositionen, wo es dann darum geht, dass du nicht in der Startelf stehst, aber dass du, wenn du eingewechselt wirst, einen Impact aufs Spiel hast und dass du vielleicht auch ein Spielerinnenprofil anbietest, das ansonsten nicht vorhanden ist im Kader. Also das ist für mich so, Prototyp ist dafür Sydney Lohmann. Die kannst du immer einwechseln und gerade weil du sie so gut einwechseln kannst, spielt sie vielleicht auch manchmal nicht in der Startelf. Also da steht sie sich dann selbst mit ihrer Qualität im Weg. Und da, glaube ich, wird dann genau diese Frage nämlich spannend, weil ich denke, wir alle haben uns gefreut, Alara Shea-Itler oder Cora Sikai mal zu sehen und auch zu sehen, dass die erfolgreich spielen. Und die würden natürlich auch zu einem Turnier mitfahren und wären völlig okay damit, für 10 Minuten mal im dritten Gruppenspiel mit reinzukommen und ansonsten im Training eine gute Mitspielerin zu sein. Eine Sarah Debritz ohne, also das ist jetzt nur ein Beispiel, ich möchte gar nichts über Sarah Debritz sagen, aber logischerweise hätte die einen anderen Anspruch an sich. Und da bin ich wirklich gespannt, welchen Weg da Christian Wück geht, weil es auch keine einfache Entscheidung ist, weil du auch die Erfahrung, die viele Spielerinnen mitbringen, die du genannt hast, nur die kann man ja auch nicht kleinreden, die hat ja auch eine Bedeutung. Und da bin ich sehr gespannt drauf und gleichzeitig tut es mir jetzt schon weh um Spielerinnen, die man da nicht sehen kann. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, Jana, mit den jungen Spielerinnen, die wir jetzt eben dann gegen die Schweiz gesehen haben, gegen Italien gesehen haben. Das ist so ein bisschen das, worauf man sich immer so ein bisschen freut, auch schon ab der Kadernominierung denkt man sich, ach wie schön, dass die jetzt mal mit dabei ist, hoffentlich kriegt die ihre Minuten und dann eine Cora Sikai schießt an ihrem 18. Geburtstag dann auch gleich noch ein Tor. Das macht ja auch Spaß als Betrachterin und Betrachter.
Ja, und ich an der Stelle werfe ich auch noch mal die WM 2027 rein. Das ist ja durchaus auch vielleicht noch mal ein Argument zu sagen, wenn ich zwischen Spielerinnen schwanke, nehme ich dann eher das hoffnungsvolle Talent, das mir in 2 Jahren in Brasilien sozusagen schon zur gestandeneren Spielerin dann sozusagen heranwächst, oder verlasse ich mich eher auf die Erfahrung einer Spielerin, die schon diverse Schlachten geschlagen hat, die diverse Turniersituationen kennt, Höhen und Tiefen schon mitgemacht hat. Ich glaube, das
hast
wird auch nochmal sehr.
Hast du gerade Sarah Delbritz als alte Schlachtross bezeichnet?
Auf gar keinen Fall. Ich habe doch gar nicht Sarah Delbritz in den Mund genommen. Das macht ihr die ganze Zeit.
Ja, stimmt.
Nee, ihr wisst ja, was ich meine. Also, ne, dass quasi da ja auch manchmal so Grundsatzentscheidungen, glaube ich, getroffen werden müssen im Vorfeld dieser EM, wenn du sagst, dieses Turnier soll halt jungen Spielerinnen dazu dienen, dass sie dieses Top-Level unter schärfsten Wettbewerbsbedingungen sozusagen schon miterleben, dann würde es dafür sprechen, dann eher auf die jüngere Generation zu gehen, wenn du schwankst in bestimmten Situationen, wenn du eher sagst, es geht um den kurzfristigen Erfolg und weniger Risiko, könntest du natürlich auch sagen, ich setze eher auf Spielerinnen, die gut in Form sind und tatsächlich ein bisschen mehr Erfahrung mitbringen. Aber klar, in der Vergangenheit gab es oft Situationen, wo man sich aktiv dafür entschieden hat, junge Spielerinnen schon mitzunehmen. Aber man könnte diskutieren, ob das oft genug der Fall gewesen ist, rückblickend.
Und in dem Kontext würde ich vielleicht jetzt doch nochmal, nachdem wir sie vorher kritisiert haben, auch mal Martina Voss-Tecklenburg loben, weil wenn wir zurückdenken an die WM 2019, die ist mir deswegen auch so präsent, weil es auch für mich als Reporter damals das erste Turnier war, waren es eben Spielerinnen wie Lena Oberdorf, wie Clara Bühl und wie Julia Gwin, die da ihre ersten Minuten bei so einem großen Turnier erlebt haben und da schon eine Erfahrung sammeln konnte. Ich meine, die sind jetzt alle nicht wahnsinnig alt und spielen im Optimalfall in 3 Jahren ihre dritte Weltmeisterschaft. Und eine Spielerin wie Lena Gößling, er hat, wenn ich mich richtig erinnere, dann eher keine Rolle gespielt. Das ist dann vielleicht, es könnte Sarah Delbritz die Lena Gößling der Neuzeit werden. Wir müssen sehen.
Ich möchte mich entschuldigen bei Sarah Delbritz, dass ich hier immer als Fallbeispiel herhalten muss. Aber das hat sich jetzt irgendwie so entwickelt. Ja, wenn wir dann mal versuchen würden, ein Fazit zu ziehen dieser 4 Spiele und gerne auch Gedanken dann eben mit Blick auf das, was noch kommt. Also Ende Februar geht's weiter und dann wartet eine EM auf uns. Anna, was würdest du sagen, was war das für ein Länderspieljahr für die Frauen und worauf freust du dich im neuen Jahr?
Wenn ich aufs Länderspieljahr blicken muss, dann müssen wir jetzt ja nochmal eine Sonderfolge machen. Also sehr ereignisreich war dieses Jahr. Ich hatte jetzt auch überlegt, so zu Beginn Februar, da ging es ja noch darum, qualifiziert man sich für die EM und qualifiziert man sich für Olympia. Und Olympia, das war ganz schön knapp. Die erste Chance wurde nicht genutzt und dann erst die zweite. Das war schon mit einem gewissen Adrenalinpegel verbunden und dann halt diese, ja, kann man ja romantisieren, diese wunderbare Reise, dass dann quasi die Zusammenarbeit mit Horst Rubesch mit einer Bronzemedaille endet und dass dann so Spielerinnen wie Alexandra Popp, die ja wirklich eine sehr große Bedeutung für den deutschen Fußball haben, dass die ja sich so auf diese Weise verabschieden durften. Marina Hegering noch, Merde Froms sicherlich eher unfreiwillig, aber Svenja Huth ja auch. Also so ein Gefühl von, da ist jetzt ein großes Kapitel an Geschichte zu Ende gegangen mit diesen Abschieden. Und jetzt beginnt wirklich was Frisches. Und da, finde ich, hat Christian Wück oder das Trainerteam mit diesen Personalentscheidungen in den ersten 4 Spielen ja genau schon den Beleg dafür geliefert, dass jetzt einfach was Neues beginnt. Und ich glaube, Jana, du hast am Anfang dieses Bild vom Haus genommen, vom Fundament. Das passt ja auch ganz gut. Also so dieses Gefühl habe ich schon, dass jetzt da, dass jetzt einfach was ganz Neues aufgebaut wird, längerfristig gedacht wird. Und da sind wir jetzt dabei, habe ich das Gefühl. Wir sind jetzt dabei am Anfang von einer neuen Epoche, von einer neuen Ära. So fühlt sich das an. Und der Ausblick, da würde ich mich jetzt auch wiederholen, aber da finde ich das so wie Jana. Also da bin ich sehr, sehr gespannt und hoffe, dass es weniger ein Auf und Ab wird, sondern mehr ein Auf und eine Weiterentwicklung.
Der Beginn einer neuen Epoche, das klingt natürlich ganz fantastisch, vor allem wenn man sie mit euch drei dann begleiten darf. Jana,
es kann natürlich auch sein, dass Christian Wück in einem halben Jahr entlassen wird, ja. Und dann könnt ihr mir diesen Satz hier vor den Latz knallen.
Und dann kommt Max.
Ja, genau, ja. Ja, dann ist es vorbei mit dem deutschen Fußball. Dann sehen wir endgültig schwarz. Das muss man sagen. Jana, gibt es Gedanken, die du noch ergänzen möchtest zu dem, was Anna gesagt hat?
Ja, Neuanfang trifft es doch eigentlich ganz gut. Also viele Baumaßnahmen gerade, auch im Nationalteam. Ja, ich finde die Phase gerade extrem spannend, muss ich sagen. Da passiert so viel und man kann sein Augenmerk auf so viele verschiedene Dinge legen. Ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich denke, so auf den ersten Blick hat sich vielleicht einige Skepsis, die man vielleicht vorher hatte. Kann das funktionieren mit jemandem, der so gar keine Erfahrung im Frauenfußball hat? Würde ich jetzt in dem Fall sagen, auf den ersten Blick scheint es gut zu funktionieren. Das scheint im Trainerstab, glaube ich, erstmal auch gut zu funktionieren. Die Chemie zwischen Team und Trainerstab scheint auf die ersten Meter ganz gut in die Gänge gekommen zu sein. Von daher, ja, echt super spannend. Ich würde mir nächstes Jahr einfach noch irgendwie ein Testspiel mehr wünschen, dass man da nochmal vielleicht an der einen oder anderen Schraube ein bisschen besser drehen kann. Aber ist ja kein Wunschkonzert. Von daher muss man wahrscheinlich wieder so ein bisschen den Spagat schaffen zwischen allem. Ich hoffe, das führt nicht dazu, dass wieder mehr Sicherheit, Sicherheitsfußball, wie Julia Gwin so schön sagte, gespielt wird. Ja, ich finde, es ist ein guter Anfang gemacht. Ich finde, das kann sehr spannend werden nächstes Jahr. Und wenn man irgendwann an den Punkt kommt, wo man sagt, wir müssen ehrlich sein, diese EM kriegen wir das noch nicht hin, dass wir zu den absoluten Spitzenkandidaten zählen, aber wir sind hier im Prozess und vielleicht wird es einfach auch schon super gut, aber man kann es halt vielleicht noch nicht so extrem garantieren, dann wäre das ja auch verständlich, sage ich mal. Ich weiß nicht, wie Öffentlichkeit das versteht und was es mit der Öffentlichkeit macht und mit der Wahrnehmung. Aber das wäre ja zumindest auch noch eine Option, dass man sagt, die Vision ist die WM 27 und das ist jetzt quasi unsere Zwischenstation. Wobei, also mein Eindruck ist nicht, dass man das so angehen möchte, dass man schon auch den kurzfristigen Erfolg im Sinn hat. Aber wer weiß, was noch kommt, wie viele Spielerinnen hoffentlich alle fit bleiben und so weiter. Da muss man halt mal schauen. Ich bin auf jeden Fall super gespannt.
Und Noah, wie denkst du über dieses Jahr und das kommende?
Boah, das Jahr, nee, ich fange jetzt nicht wieder an, alles vom Februar aufzudröseln. Das hat aber, finde ich, Anna gut zusammengefasst.
Noah will, dass der VfB-Meister wird, sagen wir es doch.
Ja, aber da mache ich mir auch keine Sorgen. Das Triple ist eingetütet aus Meisterschaft, Pokal.
Ja, und bei den Frauen läuft es da ja auch ganz fantastisch. Champions League, aber das ist ja nochmal ein anderes Thema.
Genau, Sascha Glas ist bald wahrscheinlich auch hier in der Sendung. Naja, genau. Ja, jetzt wurde ich aus dem Konzept gebracht, aber Jana hatte das Stichwort gegeben vorher, Spagat. Also zu sagen, okay, auf der einen Seite die spielerische Weiterentwicklung voranzutreiben und dabei gleichzeitig auch die persönliche Zielsetzung nicht außer Acht zu lassen, weil wir wissen ja alle, Fußballland Deutschland, da kannst du nicht in der Vorrunde ausscheiden, sonst sind dann auch die Berichterstatterinnen und Berichterstatter, und davon sind ja jetzt vier auch in diesem Call, entsprechend kritisch. Es war ein echt brisantes Auf und Ab in den vergangenen 3 Jahren, ne, mit dieser Vize-Europameisterschaft, dann dem wirklich historischen Ausscheiden in der Vorrunde und dann doch irgendwie mit Hängen und Würgen unter Horst Rubisch, der zwar keine Weiterentwicklung geliefert hat, aber eine Medaille, und eine Medaille ist ja was in Deutschland, das kannst du dir dann irgendwo hinhängen und dann sind alle stolz, und ich freue mich ja auch für die Spielerin, dass das geklappt hat, aber wenn man jetzt, sage ich mal, Titel und dergleichen außen vor lässt, haben wir ja gerade in diesem Jahr in Deutschland gesehen, dass du durchaus beispielsweise im Viertelfinale ausscheiden kannst und trotzdem am Ende sagen kannst, ey, das war vielleicht alles doch gar nicht so schlecht und man hat ein gutes Turnier gespielt. Und klar, das Ziel wird es nicht sein, im Viertelfinale auszuscheiden, aber sollte es so kommen, dann wird es sehr stark darauf ankommen, wie die Mannschaft sich dabei angestellt hat.
Und ich glaube, das bindet nämlich tatsächlich das, was Anna gesagt hat mit der Epoche, mit dem, was Jana und du gesagt hast, nochmal zusammen mit dem Thema eben des Spagats. Allumfassend, wenn man den Kontext mit reinnimmt, dann befindet sich der deutsche Fußball der Frauen wirklich in einer sehr, sehr entscheidenden Phase, weil du links und rechts Ligen vorbeiziehen siehst, du siehst Strukturreformen, Abschaffung der Junioren in Bundesliga und so weiter und so fort, Testphase für Nachwuchsleistungszentren, keine Angst, wir müssen da jetzt nicht drüber diskutieren, das wäre nochmal eine eigene Sendung wert, aber es ist gerade sehr viel im Wandel, gleichzeitig eine Strategie zur Weiterentwicklung des Fußballs der Frauen, die aber rein auf Zahlen basiert und hinter der keine größere inhaltliche Vision steckt. Und genau in dieser Phase musst du eben dann auch den Spagat hinbekommen zwischen eben dem, was du an sportlichen Ergebnissen hast und dem, was du in eine längerfristige Entwicklung investierst. Und da muss es vor allem eine klare und gemeinsame Richtung geben, nicht nur innerhalb des DFB, ich meine, wir haben jetzt hier über die Länderspiele gesprochen, sondern auch mit den Clubs, mit den Vereinen. Also wenn man zum Beispiel darüber spricht, das kann man sogar auf die spielerische Ebene runterbrechen, Spielerinnen haben keine Idee gegen tiefstehendes 5-3-2, dann ist das vielleicht auch ein Thema, wo man mal mit den Trainern und Trainerinnen der Bundesliga mal in den Dialog gehen könnte. Das mit der Trainerin ist mir jetzt gerade noch aufgefallen, aber auch da wird sich ja vielleicht noch ein bisschen was tun in der neuen Epoche, die jetzt anbricht. Und deswegen ist es eben so spannend, da jetzt auch genau drauf zu gucken und auch nicht unkritisch drauf zu gucken und sowohl kurzfristige Erfolge wie eine Vize-Europameisterschaft nicht überzubewerten, als auch nicht überkritisch zu sein, sollte man jetzt eben zum Beispiel im Viertelfinale ausscheiden, aber Cora Sikkai hat irgendwie in jedem Spiel 70 Minuten gemacht. Ich sehe schon, ich habe meine neue Laura Freigang gefunden. Sie war jetzt nur ein Beispiel. Aber das ist, glaube ich, so der größere Rahmen. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir diesen Rahmen hier im Rasenfunk begleiten können. Und das ist nur möglich, weil Gäste wie ihr euch die Zeit nehmen. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank an Noah Platschko, Jana Lange und Anna Dreher. Ich werde verlinken, wo man euch folgen kann, wo man euch auch hören kann. Vielen, vielen Dank, dass ihr in diesem Länderspieljahr mit dabei wart. Danke euch dreien.
Sehr gerne.
Sehr gerne, Forza VfB.
Das musste jetzt unbedingt noch sein und das ist ja auch völlig in Ordnung. Und wenn der Noah sagt Forza VfB, dann sage ich Forza Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter, denn alles, was wir hier machen, ist allein von euch finanziert und nur deshalb möglich, liebe Hörerinnen und Hörer. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Der Rasenfunk ist und bleibt Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Und ich weiß, dass es da draußen auch Supporterinnen und Supporter gibt, die eben nur einzelne Sendungen hören. Der Rasenfunk macht ja sehr viele Sendungen und dafür auch schon supporten. Deswegen ganz herzlichen Dank dafür auf rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Ihr könnt auch einfach auf rasenfunk.de gehen, dann gibt es einen Unterstützen-Button. Also ihr kriegt das hin. Es geht via PayPal, Kreditkarte, Direktüberweisung. Das beste Mittel der Wahl ist ein Dauerauftrag und das haben unter anderem gemacht in der Vergangenheit Simple, Ethnography, Robin L., Sascha, Eschi, 1101 und Stuttgarter Kegelspiel Rastorf. Na, das passt doch gut, dass ich den jetzt hier vorlese. Also ganz herzlichen Dank für euren Support, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Empfehlt gerne diesen Feed weiter, empfehlt gerne den Rasenfunk weiter, bewertet uns gerne bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen und dann hören wir uns im neuen Länderspieljahr wieder. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.